Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seinem Intimus Johann Gudenus ist türkisblaue Geschichte. Die FPÖ-Minister sind zurückgetreten, die Übergangsregierung mit Experten ist angelobt. Doch wenn FPÖ und SPÖ dem Misstrauensantrag der Liste jetzt zustimmen, könnte auch diese Regierung schon am Montag wieder Geschichte sein. Stürzt Österreich dann noch tiefer ins politische Chaos? Wie tief wird der kommende Wahlkampf das Land spalten? Und was wird nach der Ibiza-Affäre aus den Freiheitlichen? Unser Thema heute, nach dem Politbeben, wohin steuert Österreich? Ich freue mich auf diese Gäste.
Josef Kalina, der ehemalige SPÖ-Politiker, warnt: Den Parteien geht es nicht um die Stabilität des Landes, sondern nur um ihre eigenen Interessen. Andreas Mölzer, der langjährige Chefideologe der Freiheitlichen, sagt: Die FPÖ kann nicht regieren. Das liegt aber nicht an ihr, sondern an der Brutalität ihrer Gegner. Eva Cicic, die Politikerin der Grünen, widerspricht: Die FPÖ ist einfach nicht regierungsfähig. Und Kanzler Kurz handelt immer nur aus reinem Machtkalkül. Ralf Schuler, der Journalist der Bild-Zeitung, hält fest: Kurz hat gute Umfragewerte. Ihm das Misstrauen auszusprechen, könnte sich als großer Fehler herausstellen. Rudolf Adam, der langjährige Diplomat und Spionageexperte, hält fest: Alles spricht dafür, dass Strache einem Geheimdienst in die Falle getappt ist.
Herr Mölzer, 516 Tage hat die türkisblaue Regierung gehalten und es ist schon die dritte Regierung mit den Freiheitlichen, die vorzeitig beendet wurde oder beendet werden musste. Heißt das, dass einfach mit den Freiheitlichen kein Staat zu machen ist, dass man mit ihnen nicht regieren kann?
Naja, feststeht, dass man was mitmacht mit dieser Partei. Ne?
Sie auch.
Können Sie mir glauben? Ja, ich auch. Ich speziell, würde ich sagen. Aber schauen Sie, wenn man das sagt,
könnte man sagen, empirisch, ich auch.
Ja, rein empirisch könnte man jetzt sagen, okay, diese Partei ist nicht regierungsfähig. Man könnte ein Pauschalurteil abgeben wie die Frau Bundesrätin. Ne? Die sind samt und sonders verkommen, zu blöd, moralisch zu tiefstehend, um das zu machen. Ne? Das ist natürlich ein Unsinn. Ne? Wenn man das historisch betrachtet und die freiheitlichen Regierungsbeteiligungen in den 80er Jahren unter Norbert Steger mit Fritz, mit den Sozialdemokraten, dann unter Ries Passa und Jörg Haider bzw. mit der ÖVP und jetzt wieder, dann kann man je nach ideologischer eigener Stellung natürlich zur Ansicht kommen, dass die sogar sehr gute Regierungsarbeit geleistet haben und solide Arbeit geleistet haben. Aber es ist eine Tatsache, dass ihnen gewisse Dinge fehlen. Es fehlt ihnen zum Beispiel ein mediales Umfeld, das in der Lage ist, sie zu stützen im Krisenfalle. Es fehlt ihnen viel an Vorfeld, die Kammern, die also die anderen Parteien haben zum Beispiel. Ne? Und sie haben Gegner, die fast, möchte ich sagen, in Form eines manichäischen Weltbilds sie verfolgen.
Aber Sie sagen, die FPÖ, die hat Gegner, aber sie hat... Aber was heißt das eigentlich genau, ein mediales Umfeld, das einen stützt als Regierungspartei?
Naja, wir sind ja gelernte Österreicher und wir wissen sehr wohl, dass auch die Medienlandschaft in der Zweiten Republik schön aufgeteilt war in Rot-Schwarz und dass das Fernsehen war halt rot und der Rundfunk war schwarz und was weiß ich, Kurierkrone und so weiter, das kennen wir alles. Ne? Und das fehlt der FPÖ, die hat nie ein großes Medium gehabt, das ihr prinzipiell einmal sympathisierend gegenübergestanden
hat. Würden Sie das auch jetzt geltend machen, diesen Grund oder diese Ursache fürs Scheitern jetzt in der aktuellen Affäre? Wäre, dass da niemand dann die Freiheitlichen gestützt hat danach?
Jetzt ist es ja gegangen um die Strukturen oder um die strukturellen Gründe, warum dieses dreimalige oder viermalige Scheitern schon der Fall gewesen ist.
Aber das klingt ein bisschen so, als ob die FPÖ es eh immer gut gemacht hätte, nur immer Opfer von anderen unguten, dunklen Mächten geworden wäre.
Nein, das ist natürlich zu einfach. Ne? Aber eines ist eine Tatsache. Ich bin ein paar Tage im Krankenhaus gelegen und habe vor diesem Aufkommen dieses Videos noch die Nationalratssitzung, die Parlamentssitzung der vorigen Woche mir 1:1 vom Krankenbett aus 10 Stunden jeden Tag gegeben auf ORF 3. Ne? Und da war ich, bin ein alter Parlamentarier, aber immerhin 12 oder 13 Jahre selber Abgeordneter, da war ich irgendwie entsetzt, welcher Hass da vorhanden war. Das ist nicht mehr politische Konkurrenz. Das war wirklich Hass, Ablehnung, Negierung, total menschlich, tief ins Menschliche ein, vom Sachpolitischen völlig losgelöst. Und da habe ich schon gesehen, wechselseitig, ich will das jetzt gar nicht einseitig verorten.
Also nicht nur gegen die FPÖ Hass.
Ja, ja, das war schon in dem Fall noch Opposition gegen Regierung. Das hat sich dann sehr schnell gedreht, auch zwischen FPÖ und ÖVP. Aber es ist die FPÖ so etwas wie das Schmuddelkind gewesen der Zweiten Republik, die zu spät gekommenen als Partei und, und. Und sie haben von Anfang an mit der Faschismuskeile und mit diesem Verdacht zu kämpfen gehabt und dann eben auch mit allen anderen.
Vielleicht, Herr Kallinger, gehen wir das an Sie weiter. Sie waren ja lange Zeit auch für die Kommunikation in der SPÖ zuständig. Sie hatten, sagt Herr Mölzer, Sie hatten dieses mediale Umfeld, auf das Sie sich stützen konnten. War das schön für Sie? Sie konnten sich verlassen auf eine Stütze und die armen Freiheitlichen mussten alleine kämpfen.
Ich glaube, so kann man das nicht sagen. Wo ich dem Herrn Mölzer widersprechen muss, freundlich ist, also ich war ja auch 5 Jahre bei der Kronenzeitung und ich kann mich gut erinnern, die Kronenzeitung war der FPÖ über lange Jahre wohlgesonnen und hat die Inhalte zum Beispiel von Jörg Haider, aber auch von Strache durchaus unterstützt. Aber die Kronenzeitung ist eben immer eine eigene Kraft und nicht dauerhaft in irgendeinem Lager. Also das heißt, dass die Freiheitlichen zu wenig, wie soll man sagen, Platz gefunden hätten für ihre Inhalte, glaube ich, kann man gar nicht sagen. Historisch gesehen, als wenn man für die Sozialdemokratie, so wie ich, lange Jahre gearbeitet habe, ist es ja so, dass man eher eine in Österreich sehr bürgerliche, der ÖVP zugewandte Medienszene vorgefunden hat. Der Kurier war, ich sage historisch gesehen, das ist heute nicht mehr so, das könnten sich die Medien auch nicht leisten, aber Kurier, Presse, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten, kleine Zeitung, konservative, teilweise von ÖVP-Politikern besessene, katholische Blätter. Es hat die Sozialdemokratie, da gab es noch Parteizeitungen, die Arbeiterzeitung, in der ich ganz als junger Journalist arbeiten durfte. Also, das heißt, die Medienszene war traditionell logischerweise sehr stark im konservativen Lager, im bürgerlichen Lager. Das hat sich dann gewandelt mit der Modernisierung der Medien. Die könnten das heute nicht mehr ihren Lesern erklären.
Aber jetzt haben wir doch irgendwie sehr großzügig den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgelassen, nicht? Der ja dann doch das dominierende Element war in der Zweiten Republik, medial.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt eine wichtige Rolle und ich glaube, das ist es auch wert, gerade angesichts dieser Debatten, die da gelaufen sind, den zu verteidigen. Dort haben bei allem Mangel über die Besetzung zum Beispiel der Führungsgremien, nämlich der Art Aufsichtsräte, so muss man sagen, die Journalisten redaktionelle Freiheit, die sie, glaube ich, kaum wo sonst haben. Und man merkt das auch in der Berichterstattung, in den Fragen, die allen gestellt werden, in der Unzufriedenheit zum Beispiel, wenn man da in der Zeit im B2H drangenommen wird, egal ob man blauer, schwarzer oder roter ist. Also ich finde, die machen wirklich gute Arbeit.
Jetzt sind wir aber mit der Großwetterlage-Einschätzung der Medien in Österreich ein bisschen weit weg von unserem Thema. Kehren wir zurück, Frau Cicic. Ist das, was jetzt passiert, einfach das passiert, wenn man sich mit Rechtspopulisten, wie Sie sagen würden, einlässt? Oder ist das ein Spezialfall?
Es ist jedenfalls ein Spezialfall. Auf der anderen Seite muss ich schon festhalten, dass es recht dreist ist, diese Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben und sich auch noch auf die fehlenden eigenen Medien auszureden, nachdem man eigentlich klargemacht hat, dass man nicht nur die Krone übernehmen möchte, den ORF privatisieren, sondern auch noch Bauaufträge russischen Oligarchen zuschieben. Und natürlich, seit dieses Video bekannt geworden ist, ist nicht nur ganz Österreich in Aufruhr, sondern es finden sehr viele Verschiebungen statt. Wir beschäftigen uns mittlerweile mit Nebenschauplätzen, anstatt dass man sich anschaut, wie wir schnell hier zu einer Aufklärung kommen. Und ich möchte schon festhalten, dass wenn jemand wie, weil Sie Rechtspopulisten ansprechen, jemand wie die FPÖ selbst Fake News Medien durch Inserate finanziert, dass es dann auf der Hand liegt, dass diese Partei wenig Interesse an freien demokratischen Medien hat, sondern eben diese unter ihre Kontrolle bringen möchte und sich hier auch an Orbán orientiert. Das ist das eine. Das zweite ist nur ganz kurz, wenn jemand selber skrupellos ist, wenn es um Hetze, Hass, Aufwiegelung, Spaltung der Gesellschaft geht, dann verwundert mich es nicht, dass genau diese gleiche Partei auch skrupellos mit Machtgelüsten und Korruption umgeht.
Herr Schuller, Sie haben sich in Ihrem aktuellen Buch sehr ausführlich mit dem Phänomen des Populismus beschäftigt. Sehen Sie das, was jetzt gerade passiert in Österreich, als notwendige Folge, wenn so quasi Populisten eingebunden werden? Oder muss man das ganz speziell anschauen? Wie schaut es so aus dem deutschen Blick auf Österreich? Und Sie kennen Österreich ja doch ganz gut, die politischen Verhältnisse. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich halte nichts davon, jetzt alles über einen Kamm zu scheren, wie das zum Teil in Deutschland passiert, und zu sagen, ja, man weiß von Meuthen und Weidel nicht so genau, aber vorstellen können, die es mir von denen auch, habe ich gelesen in deutschen Zeitungen. Wir tun gut daran, wirklich die singulären Fälle zu betrachten und nicht die gesamte populistische Szene in Europa über einen Kamm zu scheren. Fakt ist, dass in demokratischen Gesellschaften, wo bestimmte Themengebiete nicht besetzt werden, wo Migration nicht in dem Maße thematisiert wird, wo die Probleme mit dem Islam nicht so thematisiert werden, wie es in der Bevölkerung gärt, dass sich da Parteien bilden, die verdrückten Themen aufnehmen. In Deutschland war das zunächst erstmal nur die Euro-Krise, später kam dann die Migration hinzu. Und in der Regel gibt es dann einen Läuterungsprozess. Bei den Grünen war es das Öko-Thema. Und dann legt man sich nach und nach einen programmatischen Hausstaat zu und arbeitet anderes auf. Am rechten Rand kommt automatisch Nation dazu. Und diese Parteien, die zunächst erstmal als Paria von den etablierten Parteien gesehen werden, sammeln natürlich allerhand interessante Persönlichkeiten, schillernde Persönlichkeiten auf, die einerseits keine politische Erfahrung haben und andererseits von der Persönlichkeit her auch nicht so gefestigt sind.
Und das macht dann das Risiko aus, würden Sie
sagen? Das macht das Risiko aus, dass dort zum Teil, sagen wir mal, schillernde Leute unterwegs sind, die für sowas anfällig sind.
Ist das dann auch genau das, was in dieser Ibiza-Affäre passiert ist? Man sagt, das sind die Persönlichkeiten, die leicht zu haben sind, die man leicht kriegt mit solchen Dingen?
Also es überrascht mich nicht, dass jemand auf Strache zugegangen ist, weil er ganz offensichtlich die Berechnung da war, dass er...
Aber andererseits ist er ja nicht so neu und ein Dazugekommener, der irgendwie Risiken nicht einschätzen kann, nicht?
Gut, man kennt aber natürlich auch von der Wortwahl, vom Temperament her schon diejenigen, die empfänglich sind für Allmachtsfantasien, für Auftrumpfen und so weiter. Also in der Regel haben zum Beispiel Satire-Magazine ein ganz gutes Gespür dafür, wen man gut reinlegen kann. Und in dem Falle ist nicht ganz klar, wer es gewesen ist. Aber
Sie hätten also auch Strache quasi als Zielperson ausgesucht, weil Sie da irgendwie spüren, der ist vielleicht dafür anfällig, oder?
Also mir und meiner Zeitung liegt diese Art von Journalismus nicht. Wir stellen keine Fallen. Das halte ich auch als Methode. Ich habe 25 Jahre in der DDR gelebt, halte ich das für völlig indiskutabel. Leute in eine Versuchung hineinzuführen und zu gucken, ob sie sich bewähren oder nicht. Jeder Mensch hat das Recht, darauf vernünftig behandelt zu werden. Die Polizei darf auch nicht gucken, ob jemand klaut und dann zuschlagen, wenn er es tut.
Ja, dann bevor wir dann später noch einmal genauer auf diese ganze Genese dieses Videos und wer könnte das gewesen sein, kommen, das machen wir später, würde ich Sie noch fragen, nämlich in dem Hinblick jetzt, ist das so die Methode, dass man sagt, man sucht sich, kriegt ein Gespür dafür, wer da anfällig sein könnte? Und hätten Sie Herrn Strache aus Ihrer Beobachtung der politischen Szene auch als Zielperson für einen Geheimdienst ausgemacht, der da leichter zu kriegen ist?
Ich bin kein Experte über österreichische Politiker, aber sicher ist, dass man Persönlichkeiten sich als Zielpersonen aussucht, die Schwächen haben und die leicht auf bestimmte Köder reagieren. Aber noch ein Punkt zu den angeblichen oder dem Vorwurf, der gemacht worden ist, dass hier neue Parteien oder Parteien ausgegrenzt werden. Meine Erfahrung in Deutschland ist, wir haben ja nun zwei neue Parteien gehabt, die Grünen und die AfD. Und die Grünen haben sich ja auch nach einigen Schwierigkeiten sehr schnell etabliert. Sie sind im Moment bei 20% und es gibt keinerlei Hass oder sonstige Voreingenommenheit. Ich glaube, die Abgrenzung nach rechts hängt eben auch damit zusammen, mit welchen Methoden und mit welcher Rhetorik hier operiert wird.
Jetzt ist es ja interessant, Herr Mölzer, dass man sagt, Einzelfall oder ist die Partei nicht regierungsfähig? Jetzt war der Einzelfall, dieses Video, es ist Strache zurückgetreten, es ist Gudenus zurückgetreten und dann hätte man ja eigentlich sagen können, gut, das ist ein Einzelfall, aber diese Regierungskonstellation kann man erhalten. Ist nicht passiert. War es eigentlich schlau von der FPÖ, die Fortsetzung der Regierung also quasi ans Schicksal von Innenminister Kickl zu hängen und zu sagen, wenn der gehen muss, dann gehen wir alle?
Naja, umgekehrt müsste man die Frage stellen, was schlau von Kurz, ne? Die Regierung in die Luft zu sprengen wegen dieser Sache, weil er hätte es ja wohl auch weitermachen können, weil Strache ja sofort die Konsequenz gezogen hat. Ne? Kickl ist natürlich...
Deswegen frage ich das, weil das deutet ja an, dass dann eben auch der Bundeskanzler sich gedacht hat, das ist jetzt nicht nur der Einzelfall Strache, sondern ich habe ein Problem mit der Partei, sonst hätte er ja diese Strategie naja, nicht gewählt.
Das mag schon sein. Schauen Sie, wir haben ja den seltenen Fall in der heutigen Situation in Österreich, dass wir ein Drehbuch aus dem Jahr 2002 vor uns liegen haben, wie sowas geht. Ne? Schüssel, damals als ÖVP-Chef und Bundeskanzler, hat die Regierung nach Knittelfeld, wie wir wissen, gekündigt, hat Neuwahlen ausgerufen, gewonnen, die FPÖ abgeräumt und sie dann als als ohnmächtigen Partner noch einmal an Bord geholt. Dazwischen waren mannigfache Spaltungsversuche gegenüber der FPÖ, die auch von außen mitgesteuert wurden. Erinnern Sie sich, wer alles damals bei Stronach Jobs bekommen hat und, und. Also da ist schon was passiert. Ich bin gespannt, wie das jetzt werden wird.
Aber Entschuldigung, Sie sagen dann ja wieder, das ist also nicht das Problem der FPÖ, sondern das Problem ist, dass der Partner die FPÖ abräumen will.
Sie müssen mich ausreden lassen. Ne? Auf der einen Seite war das immer für mich und für meine Freunde klar, wenn Kurz auf tendenziell auf 40% in den Umfragen zugeht, dann wird es für die FPÖ eng, weil dann könnte dieses Schlüsselszenario wiederholt werden. Aber lassen Sie mich zur FPÖ was sagen. Es ist in der Tat so, dass natürlich die FPÖ damals unter Haider, wie wir wissen, nach der Abwahl Stegers, den Weg in diesen Populismus gegangen ist. Rechtspopulismus, wenn Sie es so nehmen wollen. Sie war zuerst eine eher nationalliberale Honoratiorenpartei und hat sich dann gewandelt. Und Haider hat natürlich diese Geschichte mit Schickimicki und seine Buberl-Partie, wir können das alles. Und Strache hat natürlich auf das gleiche Rezept insofern gesetzt, als er neben der Tatsache, dass er das Lager wieder sehr zentral hereingenommen hat.
Das ist so eine dritte Lage.
Ja, in erster Linie dann doch Party, Disco, Ibiza und, diese Spaßgesellschaft bedient hat, damit auch realisiert hat bei den Jungen und. Ne? Und diese Szene ist ihm ja letztlich auf den Kopf gefallen. Ne? Das heißt aber nicht, dass die Partei und dass also andere wie Hofer und so weiter, die jetzt das Ruder haben, nicht regierungsfähig werden. Wenn man Pauschalurteile wie die Frau Kollegin bedient, ne, wo alle samt und sonders immer die FPÖ, ne, dass das Zehntausende Menschen sind, die sind alle schlecht und unfähig und blöd. Ne? Wenn man so denkt, dann mag das so sein, aber das ist nicht so.
Das habe ich nie behauptet. Na ja, Sie reden. Darf ich da vielleicht ganz kurz replizieren? Die FPÖ hat natürlich einen starken rechtsextremen Kern, aber nicht alle FPÖ-Wähler, Wählerinnen oder auch Mitglieder sind aus meiner Sicht rechtsextrem. Das ist einmal das eine. Ihre Relativierungen seien dahingestellt. Hier geht es wirklich um einen Vorfall, wo es um Korruptionsanbahnung geht, wo es, wie ich schon gesagt habe, um das Versprechen von Bauaufträgen an russische Oligarchen gehen. Wir müssen darüber reden, wieso eine Frau Kneißl noch immer im Amt ist, die vor dem Putin, mit dem es ja diese Kooperationsvereinbarung auch mit der FPÖ gibt, sozusagen einen Kniefall abgeliefert hat. Einzelfälle sind das sicher keine. Wir haben jetzt 66 an Zahl gezählt. Das ist das andere. Und ich meine, Sie wissen ganz genau, und Sie haben es angesprochen, das ist nicht das erste Mal, dass die FPÖ eine Koalition auf Bundesebene sprengt. Auf den Kanzler Kurz kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Der hat nämlich innerhalb von 2 Jahren auch 2 Bundesregierungen gesprengt. Hier geht es aber schon noch mal um was anderes. Es geht um ihre Herangehensweise, wie sie Politik betreiben. Und ich glaube nicht, dass der Herr Strache jetzt allzu schillernd ist. Im Gegenteil, ich verorte bei ihm seit den Bildern, die wir kennen, im Tarnanzug als Neonazi-Pup bis hin zum Vizekanzler eine gewisse Naivität und auch Primitivität. Und so diese Art, wie Politik gemacht wird, wurde in genau diesem Video sichtbar. Und nochmals, da braucht es Aufklärung und ihre Relativierungen, dass man vielleicht da die Spaßgesellschaft bedienen wollte, die sind hier nicht haltbar. Hier geht es ganz konkret um Korruptionsanbahnung. Hier geht es darum, dass man die Krone kaufen wollte, den ORF privatisieren wollte. Strabag, auch das wissen Sie, Aufträge sozusagen auch umschichten wollte. Also bitte reden wir Tacheles und versuchen hier nicht zu relativieren.
So war es dann auch. Es ist, hat tatsächlich also diese Regierungskrise oder Staatskrise, wie manche sagen, ihren Ausgang genommen bei diesem Video, wo man all diese Dinge gesehen hat, von denen Sie jetzt gesprochen haben. Das ist so, das hat die politischen Folgen gehabt, die wir gesehen haben. Allerdings ist immer noch ziemlich unklar, wie das eigentlich entstanden ist und wer möglicherweise die Auftraggeber dieses Videos waren.
In dieser Villa auf Ibiza sind Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Sommer 2017 in die Falle getappt. Das gesamte Videomaterial soll 7 Stunden umfassen. Die Öffentlichkeit kennt bislang nur Bruchstücke der Unterhaltung auf der Terrasse und im Wohnzimmer. Weitere Kameras sollen auch in der Küche installiert worden sein. Eine zentrale Rolle bei der Organisation des Treffens sollen ein Wiener Anwalt und eine Münchner Detektei gespielt haben. Wer aber den Auftrag erteilte und zu welchem Zweck, das ist noch immer unklar. Wie viel politische Sprengkraft birgt der Rest des Materials? Und warum hält jemand diese Aufnahmen fast 2 Jahre zurück? Weshalb ist das Video nicht bereits vor den Nationalratswahlen 2017 publiziert worden, die die FPÖ und Strache überhaupt erst in die Regierung gebracht haben? Und was spricht dafür, dass Geheimdienste diesen verhängnisvollen Abend gezielt eingefädelt haben?
Sie sind wahrscheinlich, Herr Mölzer, derjenige hier in der Runde, der Heinz-Christian Strache am besten kennt. Hätten Sie ihm das zugetraut oder hat Sie das total überrascht? Nein, so wie Sie das vorher geschildert haben, haben Sie eine gewisse Unsicherheit in dieser Hinsicht ihm gegenüber immer gehabt.
Ne? Nein, Schock, Wut, Zorn, Enttäuschung, das waren die Emotionen. Ne? Dann natürlich Ernüchterung und auch eine gewisse Relativierung dann, ne? Wo man sich dann fragt, na, was ist wirklich passiert? Was werden die Gerichte feststellen, was passiert ist? Was ist strafbar dabei, was nicht? Ne? Aber es ist natürlich diese ganze Geschichte
aber mit das
Party,
Sie,
Disco
das heißt,
und.
Ja. Sie finden seinen Rückgriff möglicherweise sogar übertrieben,
nein, weil nein, eh nichts war? Nein, den finde ich nicht, aber angemessen, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Aber das Platzen der Regierung ist schon wieder eine andere Geschichte. Aber weil Sie die Frage stellen, schauen Sie, mir hat der alte Otto Schulmeister, den niemand mehr kennt, vor vielen Jahren gefragt, ob der Haider eine katilinarische Persönlichkeit ist. Ne? Was eine katilinarische Persönlichkeit ist, weiß auch schon niemand mehr. Ne? Haider war das und bis zu einem gewissen Grad hat auch der Heinz-Christian Strache diese Tendenz gehabt. Das war eben diese Disco-Party-Geschichte und. Und mit allen Nebenerscheinungen,
das gelassen Sie mir ausstellen,
Frau Kollegin. Ha? Ja, Disco.
Sie sind in einer Diskussion, schon. Sie sollten sich auf Gespräche einlassen.
Aber ausreden dürfen wir auch, gell? Lass ich Sie auch. Mhm. Und dieses Milieu hat natürlich diese Gefahren impliziert. Wenn Sie sich das anschauen, es ist ja nicht nur das, was er gesagt hat, sondern das gesamte Umfeld und die Gestik und alles das ist ja katastrophal. Mhm.
Dieses
und das ist eben dieses auch, Milieu.
Ja, Sie haben gesagt, die Emotion war Wut, Enttäuschung,
aber auch gewisse
Ernüchterung. Hatten Sie Schadenfreude, als Sie das gesehen haben?
Nein, überhaupt nicht. Wirklich echtes Entsetzen. Als man das gesehen hat, zunächst am Freitagabend und dann in seiner vollen Dimension am Samstag, weil das schon, man musste das dann nicht einordnen, wann war es und so, war er noch nicht Vizekanzler. Aber das ist schon halt ein Sittenbild eben einer Person, wo man das Gefühl hat, der kommt mit sich nicht zurecht und man dann im Nachhinein bestimmte Dinge aus der, sozusagen wie sie politisch gemacht werden, dann einordnen kann aufgrund dieses, er hat es ja selber ganz gut am Schluss dann gesagt, dieses lächerliche, auftrumpfende Macho-Gehabe.
So ist es.
Die Verbindung mit irgendwelchen Drogen, die ja dann auch noch aufgekommen ist. Also das ist wirklich entsetzlich, finde ich, weil man da spürt, dass eigentlich, da fehlt der Politik die Ernsthaftigkeit. Ja? Also ich sehe ja keine Staatskrise. Österreich ist in einem hervorragenden Zustand. Ja? Aber es ist eine politische Krise, was sozusagen das Erscheinungsbild der Politik betrifft. Denn ich mache mit meinem Partner Peter Eick sehr viele Studien und Umfang, dass wir sie ohnehin wissen, das Vertrauen der Menschen in die Politik, in die Parteien, in die Politiker, ja, ist ohnehin gering. Und es ist schnell gesagt, die sind alle gleich. Und wenn das aber dann sozusagen so ein Urteil wird, dann ist das wirklich bedenklich sozusagen für die Repräsentativität der Demokratie und für das, wenn man so will, für die Vorbildfunktion, die auch nötig ist.
Aber hat nicht der Bundeskanzler mit dem Rauswurf der FPÖ genau diesem Bild Vorschub geleistet? Er hätte ja sagen können, der Strache ist persönlich nicht geeignet, geht raus. Wenn er die komplette FPÖ als Gruppe in diesen Topf wirft und offensichtlich darauf setzt, dass er als Saubermann aus der ganzen Affäre hervorgeht, kann man das strategisch möglicherweise verstehen, aber er leistet natürlich in der Tat dem Politiker-Image einer ganzen Gruppe Vorschub.
Sie werden überrascht sein vielleicht. Ich sehe das so wie Sie. Und so wie es geschildert wird, auch im Zeitablauf, war das ja nicht immer klar an diesem Sonntag.
Also Sie finden, er hätte mit der FPÖ ohne Strache weitermachen sollen oder können.
Ich sehe es so wie er. Ich habe das schon einmal in einer Diskussion gesagt, ist die Forderung, den Kickl zu entlassen, ja, bei aller Durchkritik an Kickl als Person, ist aber eine Sollbruchstelle. Das kann die FPÖ nicht erfüllen. Der Kickl ist in der FPÖ einer der beliebtesten Menschen. Man sieht das jetzt. Der hat sofort umgeschaltet wieder auf die gewohnte Oppositionsrolle. Das hätte sich keine Partei gefallen lassen können, zu jemand, der formal von diesem Vorgang dieses Videos gar nicht betroffen ist. Ja? Und wenn man die Argumentation dann anwendet, sozusagen wegen der Aufklärung, ja ehrlich gestanden, dann dürfte ja überhaupt kein Politiker aus einer Partei Justizminister, Innenminister oder sonst irgendwas sein, weil das beißt sich einfach total. Das heißt, das war eine Sollbruchstelle, so wie Sie, glaube ich, das verstehen. Und deswegen muss man das verstehen. Deswegen finde ich ja, wir haben keine Staatskrise, sondern es ist jetzt ein politisches
Da schauen wir Leben, dann, da schauen wir dann noch, wie es weitergeht. Jetzt ist aber die Frage auch, Sie wollten noch direkt
dazu. Der Umgang mit Kickl ist natürlich auch ein interessanter, weil er im Prinzip darauf hindeutet, dass der als Innenminister einen geschützten Arbeitsplatz hatte. Also beschränkt einsatzfähig. Aber wenn es auf hart kommt, dann kann man den nicht nehmen. Das ist eine ganz seltsame Interpretation. Also eigentlich mit einem Teil Misstrauensvotum behafteten Minister, den hat Kurz so lange im Amt behalten, wie es offensichtlich nicht kritisch wurde. Was ist das denn?
Aber es war doch schon lang kritisch. Also darf ich vielleicht nur ganz kurz, weil ich sehe das gänzlich anders als
Sie. Aber dann hätte er ihn gleich ablehnen müssen.
Das war doch nur die Spitze des Eisbergs. Wir hatten ja schon vorher zig Skandale, Einzelfälle, Vorfälle, allein die BVT-Affäre. Die ganze Ära Kickl muss jetzt erst aufgearbeitet werden. Die NS-Meldestelle, die hier, wo es zu Verjährungen gekommen ist, weil dort Personal gefehlt hat. All das, was mit den Identitären gewesen ist die letzten Wochen davor. Der Kanzler, da muss ich ihm einmal ausnahmsweise Recht geben, hat anscheinend begriffen, dass die FPÖ in dieser Form nicht regierungsfähig und koalitionsfähig ist. Das war, ich wiederhole mich, nur die Spitze des Eisbergs.
Gib uns zu dieser Frage, wie die politischen Konstellationen ausschauen können. Später, wir waren jetzt gerade beim Ibiza-Video und da möchte ich Sie noch einmal, Herr Adam, hereinholen. Sie waren Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, das ist der deutsche Auslandsgeheimdienst, und haben dieses Video gesehen und haben auch schon eine erste Einschätzung dazu abgeliefert, in der Sie sagen, das ist nicht nur irgendeine Geschichte, sondern das sieht doch sehr nach einem ausländischen Geheimdienst aus. Das würde natürlich die Dimension und auch die Art, wie man es diskutiert, schon noch einmal verändern, nicht? Wenn das sowas wie ein Angriff von außen auch gewesen wäre.
Also ich habe ich habe eine Hypothese formuliert, um einfach in dieser unsicheren Lage einen Anhaltspunkt zu haben, in welche Richtung man schauen sollte. Ich würde das heute vermutlich mit etwas nuanciert anders sehen. Drei Punkte gilt es, glaube ich, festzuhalten. Das erste, es war eine politische motivierte Sache. Denn wenn es rein kriminell gewesen wäre, hätte man versucht, die beiden zu erpressen über Geldübergabe oder so etwas. Aber man hat es zurückgehalten.
Woher wissen wir, dass das nicht passiert ist?
Dann hätte ich jedenfalls die Videos nicht an die Journalisten gegeben, sondern ich hätte die FPÖ damit erpresst.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Das haben mehrere Leute gesagt, sie wüssten, dass das Video im Vorfeld vor einiger Zeit schon zu relativ hohen siebenstelligen Summen angeboten wurde. Wie kann man sich vorstellen, dass es dann, als das niemand gekauft hat, einfach gratis der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel gibt?
Weil offenbar ein Interesse daran bestand, dieses Material zu diesem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit zu bringen.
Und davor wollte man viel Geld haben und dann hat man es einfach so hergegeben?
Nun, wenn ich so etwas habe, dann versuche ich natürlich auf dem Markt zu schauen, wie viel das wert ist. Und wenn die Zeit abläuft, dann vermindert sich der Preis.
Aber diese kriminelle so quasi Geschichte, die sehen Sie nicht, sondern eine politische Geschichte?
Sehe ich zumindest nicht im Vordergrund. Denn dafür ist die Sache zu aufwendig. Und auch zu unsicher gewesen. Wenn ich jemanden erpressen will, dann gibt es andere Methoden. Da muss ich nicht so aufwendig eine solche Falle stellen, die eindeutig einen politischen Hintergrund hatte. Denn was ja erwähnt worden ist, es ging ja nicht hier um Strabag nur, sondern es ging um die ausländische Dimension. Es ging darum, Zeitungen zu kaufen. Es ging darum, Aufträge auf Kosten des Steuerzahlers unvorteilhaft für den Staat, aber vorteilhaft für den ausländischen Partner zu vergeben. Und ich stehe nicht an, hier zu wiederholen, was ich schon gesagt habe. Es ist für mich eine Mischung aus mafiösen und fast an Landesverrat grenzenden Methoden, die hier öffentlich gemacht worden sind durch das Video. Der zweite Punkt ist, wer hat es gemacht? Und da sind ja inzwischen ein paar Namen aufgetaucht, die offenbar auf das irgendwie in die Ellipse Wien-München passen. Wer das durchgeführt hat, ist aber nicht unbedingt derjenige, der die Initiative dazu hatte. Und die Initiative ist eindeutig offenbar fast ein Jahr lang vorbereitet worden. Denn Herr Strache hat ja selber gesagt, diese Frau Makarova sei aufgetaucht kurz nach dem Tod von Herrn, des Vaters von Herrn Gudenus, und das war im September 2016. Das heißt, hier ist sehr sorgfältig über lange Zeit hin eine Zielperson angefüttert worden, sehr systematisch, mit einem erheblichen Aufwand. Das Geld, was dieser Anwalt, dieser iranischstämmige Anwalt, Mir Fakhrai, glaube ich, heißt er, vorgewiesen hat, das muss ja auch irgendwoher gekommen sein. Das heißt, hier sind doch einige Gelder bewegt worden mit ungewissem Ausgang. Denn dass Herr Gudenus und Herr Strache sich in Ibiza so dekouvrieren würden,
konnte man nicht wissen.
Das konnte man gut. Einige Leute, die sie offenbar näher kannten, hatten wohl die Vermutung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Sonst hätte man diese Fälle auch nicht gestellt. Aber es war nicht unbedingt hundertprozentig absehbar.
Aber das ist in der Tat der wunde Punkt, der lange Vorlauf der ganzen Geschichte. Man investiert ja in so ein Projekt nur dann, in Anführungszeichen, nicht, dass ich hier missverstanden werde, wenn man einigermaßen sich einen Ertrag erhofft. Und wenn das Video später angeboten worden ist zu höheren Summen, scheint mir das gegen die Geheimdienstthese zu sprechen. Geheimdienste verkaufen in der Regel ihre Videos nicht. Allerdings sind sich auch die Experten da etwas uneinig. Sein früherer Chef, BND-Chef Hanning, hat bei uns gesagt, er tendiere auch dazu, dass es groß angelegt und von Profis gemacht worden sei. Wir haben morgen im Blatt den späteren BND-Chef Herrn Schindler, der sagt, ja, im Grunde genommen kein großes Problem. Man besorgt sich eine gut aussehende Frau, ein paar Mikrofone und ein bisschen Alkohol und kriegt Leute wie vom Format Strache dann leicht an die Reihe. Ich halte beide Theorien für etwas schlicht, denn die Organisation und auch die Verschachtelung der verschiedenen Ebenen der Anwälte und der Geldgeber scheinen doch darauf hinzudeuten, dass es irgendeinen größeren Plot gibt in der ganzen Geschichte. Und da wird noch viel aufzuklären sein. Das ist mindestens so interessant wie eigentlich die Inhalte des Videos.
Sie haben gesagt, Sie würden Ihre These modifizieren. Ihre These war, die Sie auch in dem Magazin Cicero irgendwie ausgeführt haben, war, dass das eher geheimdienstlich sein muss, wegen des Aufwands und der Logistik, die dahinter steckt, und der Geheimdienst, dem Sie das am ehesten zutrauen würden und der in der Interessenslage am ehesten dafür in Frage käme, wäre der Mossad, der israelische Geheimdienst. Ist das das, was Sie modifizieren würden, oder was ist das?
Das würde ich heute nicht in dieser Form wiederholen, weil ich glaube, dass das, was bisher bekannt geworden ist, durchaus auch in ein anderes Bild passt. Allerdings würde ich Herrn völlig recht geben, dass die ganze Sache einen höheren Aufwand erfordert, weil sie ja erstens diese ganzen Figuren, die müssen ja koordiniert werden. Und zweitens muss, glaube ich, selbst wenn man den Charakter von Herrn Strache und Herrn Gudenus vorher kennt, es muss schon ein ziemlich gutes Persönlichkeitsprofil erstellt werden. Und vor allen Dingen müssen die Akteure, die da in Ibiza aufgetaucht sind, die müssen ja instruiert werden, wie sie sich verhalten, welche Themen sie ansprechen, welche Köder sie weiter anfüttern. Das heißt, das kann man nicht einfach mit einer Schauspielerin oder gar, was ich gehört habe, einer Prostituierten, die mal hier 2000 Euro bekommt, das kann man, glaube ich, nicht machen. Das müssen schon relativ professionell vorbereitete Leute
gewesen. Steckt noch ein Problem dahinter, und das wollte ich Sie fragen, Frau Cecic. Jetzt kann man über das, was dort gesagt wurde, diese Einigkeit ist unmöglich und der Rücktritt irgendwie unausweichlich. Da hat sich jemand gezeigt, der nicht tragbar ist. Aber ist es nicht andererseits auch beunruhigend zu wissen, dass hier es offenbar möglich ist und wird vielleicht nicht das einzige Mal sein, dass man als Politiker irgendwie auf diese auch illegale, und das ist ja illegal, auf diese illegale Weise drankommt? Das beunruhigt Sie nicht, und man weiß es dann nicht und es ist unaufgeklärt, kommt trotzdem in die Öffentlichkeit. Ist das nicht auch ein Teil, der beunruhigend sein kann?
Also wir Grüne sagen immer, wir sind nicht käuflich, nur wählbar, und wir haben auch kein eigenes Medium und sind deshalb nicht korruptionsanfälliger. Das ist mal das eine, und Sie haben schon recht, der Aufwand muss enorm gewesen sein, die Aufnahme womöglich illegal. Entscheidend ist für mich, dass sowohl Gudenus als auch Strache geglaubt haben, das ist echt, und auch entsprechend dort agiert haben. Und noch eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, weil 2016 schon gefallen ist als Jahr. Das war genau das gleiche Jahr, wo eben die besagte Kooperationsvereinbarung zwischen der Putin-Partei und der FPÖ abgeschlossen worden ist, wohl bemerkt für 5 Jahre. Und es war ja, wie wir wissen, nicht nur diese eine besoffene Geschichte, sondern da gab es mehrere Treffen, da gab es längere Vorlaufzeiten. Das heißt, die sind nicht einfach einmal in die Tappe getappt und deswegen finde ich es jetzt nicht weiter beunruhigend, sondern das war ein langer Prozess, auf den sie sich eingelassen haben. Das ist der Punkt.
Darf ich dazu vielleicht eben noch was sagen, weil die Sache illegal genannt worden ist. Das ist zweifellos zutreffend, denn das Abhören in privaten Räumen ist nach unserer Gesetzesauffassung, ich glaube auch in Österreich, unzulässig, wenn es nicht von einem Gericht angeordnet worden ist. Ich würde jedenfalls auch zu bedenken geben, dass ein Politiker, wenn er in seinem Amt als Repräsentant des Staates und des Volkes operiert, eigentlich immer in der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig ist. Und insofern würde ich hier eine Güterabwägung vornehmen. Ich würde jedenfalls sagen, dass das Ziel dieses Angriffes, dieses Lauschangriffes, relativ hoch war und dass man abwägen muss, ob die Verletzung der gesetzlichen Vorschriften in diesem Falle nicht sich rechtfertigen lässt durch die Gefahr, die von dieser offensichtlichen Korruption ausgegangen ist.
Na gut, jedenfalls dann machen wir das jetzt immer.
Jedenfalls würde ich sagen, wer den Whistleblower Snowden und Assange für Vorbilder von Transparenz hält, der sollte hier sehr vorsichtig sein.
Ja, wir haben in der Tat eine Tendenz in der internationalen Rechtsprechung, wo tatsächlich Schutz für Whistleblower auch kodifiziert wird. Mit anderen Worten, der Geheimnisverrat, je nach gewünschtem oder gewolltem Inhalt, sogar unter gesetzlichen Schutz gestellt wird. In diesem Falle halte ich das eben auch für sehr, sehr heikel, weil ja nicht ganz klar war, was dort zum Vorschein käme. Und die juristische Betrachtung geht immer davon aus, dass das überwiegende öffentliche Interesse es rechtfertigt, diesen illegalen Mitschnitt an die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn jetzt nichts gefallen wäre, sondern sagen wir mal nur schmutzige Witze, wäre es immer noch ein Erpressungspotenzial gewesen. Und wir haben bei dem 7-stündigen Material ja, also sagen wir mal 6,5 Stunden, die wir überhaupt nicht kennen. Nun kenne ich das Problem Quellenschutz, möchte den Kollegen da auch nichts nahelegen. Nur, wir müssen schon zum Begutachten, ob es dort eine Absprache für eine tatsächliche Straftat gegeben hat. Oder aber, ob es sich nur um eine Suff-Allmachtsfantasie gehandelt hat, um das einschätzen zu können, brauchen wir auch den Rest. Und das muss dann notfalls einem Notar übergeben werden oder einem anderen Gremium, was das einschätzt. Aber die volle Dimension kann nicht der Zuteilung von Häppchen durch einzelne Medien unterliegen.
Es kommt ja noch ein interessanter Aspekt dazu, den Ole von Beust, der ehemalige Hamburger Bürgermeister in der Welt, veröffentlicht hat in einem Text, der sagt, wie wäre der Umgang damit gewesen, wenn das nicht Strache und Gudenus gewesen wäre, sondern weiß ich nicht, der Grünen-Chef Habeck in Deutschland zum Beispiel, was er damit sagen will und zum Ausdruck bringt, ist es nicht so, dass wenn die Zielperson oder die im Inhalt vorkommen, welche sind, die nach allgemeiner Einschätzung die Bösen sind, dann kümmert man sich weniger um die Entstehungsgeschichte. Das wenn es jemand so ist, der irgendwie eher in Ansehen genießt, dann würde man eher die Entstehungsgeschichte problematisieren. Ist das?
Aber ehrlich gesagt, ich teile das nicht, weil es ist heute auch in der Presse aufgetaucht, die Vermutung, dass es primär vielleicht überhaupt nur um diese Drogengeschichte gehen könnte, die ja immer eine gewisse Rolle gespielt hat in Gerüchten, so wie man versucht hat, jahrelang Jörg Haider sozusagen in seinem Umgang mit Homosexualität Fotos zu machen, die dann, finde ich, Gott sei Dank nie veröffentlicht wurden.
Wenn es sie gegeben hat.
Ich glaube, die hat es gegeben, aber sie sind jedenfalls waren da die Grenzen noch, und da wäre ja absolut nichts Rechtswidriges dann. Die Frage, geht es vielleicht in Richtung, dass man verleiten wollte zum Drogenkonsum vor der Kamera und hat dann einen politischen Zufallsfund gemacht? Aber das, was ich meine, ist, warum mir das nicht schreckt, ist, weil ich glaube, und ich war selber lange in der Politik, so wie Sie es gesagt haben, ich meine, da geht es um fast nahezu Landesverrat. Also da wird wirklich sozusagen einer russischen Oligarchin die Rolle geglaubt und der bietet man dann ungeheuerliche Dinge an. Und ich glaube, da kann man dann über die Frage, will man das oder nicht, eigentlich nicht mehr seriös diskutieren.
Aber Herr Kalliner, sagen, nein,
man muss froh sein, finde ich jetzt, dass es das gegeben hat. Ja?
Sind wir froh, dass das auf die Art zustande gekommen ist?
Nein, natürlich nicht. Aber ich sage, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Aber ich meine, das ist schon eine wilde Geschichte gewesen, die wir da gesehen haben, die hochkriminelle Energie jedenfalls zeigt. Ja. Ob es dann verwirklicht wurde, wird sie jetzt, muss man aufklären. Ja. Aber dazu sagen, um Gottes Willen, das soll man nicht, und das wäre einem, also wenn das einem anderen Politiker, egal welcher Partei passiert, finde ich, hätte man es genauso aufdecken müssen, logischerweise. Ja.
Nur, jetzt bleiben wir mal am Thema.
Und ich möchte aber nicht generalisieren.
Herr Kalliner, jetzt müssen wir mal das erklären, was Sie gesagt haben. Ist da ein strafrechtliches Substrat da? Das werden die Gerichte, wird der Rechtsstaat sehr, sehr rasch in Österreich klären. Davon gehe ich aus. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die politische, die Sie da vermengen, dass die FPÖ einen Freundschaftsvertrag hat mit der Putin-Partei.
Operationsvertrag.
Moment, lassen Sie mich ausreden, bitte.
Ich stelle nur richtig.
Aber der wird gerade aufgelöst, den haben sie gehabt.
Ne? Ja, okay, wie auch immer, aber das ist doch was anderes. Das ist doch legitim, dass politische Kräfte in Europa Kontakte zu anderen suchen und Kontakte pflegen. Das ist doch nicht, nichts Unmögliches und weder was Kriminelles noch sonst was. Und wenn ich bedenke, dass die Hälfte aller Ex-SPÖ-Politiker dann andocken bei Gazprom und anderswo, zuletzt der Herr Ex-Bundeskanzler Kern, dann muss man schon sagen, ja bitte, diese Empörung ist etwas geheuchelt. Und was die Kronenzeitung betrifft, das ist natürlich eine interessante Geschichte, die wurde ja dann wirklich verkauft. Schau an. Ne? Das haben wir sehen, Addendum genau recherchiert. Und das war also nicht der böse Strache, ne, sondern das war der Herr Benke, der Intimus vom Bundeskanzler ist. Also müssen wir schon realpolitisch am Teppich bleiben, das Entsetzen über das schreckliche Verhalten des Strache ein bisschen relativieren, wenn wir schauen, was wirklich passiert. Gell?
Aber das ist doch genau die Taktik, immer zu relativieren.
Nein, es ist nicht relativieren, aber das aber Leben.
Ein Punkt möchte ich noch fragen. Es gibt ja nun ein paar Hinweise, dass die letzte Stunde dieses Videos orgiastisch entartet ist.
Oh, gut.
Wollen wir das dann auch öffentlich machen?
Nein,
ich meine, da ist nämlich genau die Grenze,
ja gesagt,
wo die Privatsphäre jedes Politikers anfängt.
Es muss dann das in einem Vertrauensgremium gesichert werden.
Aber wenn der Politiker als Vertreter seines Amtes hier Dinge macht, die eindeutig amtswidrig sind und pflichtwidrig sind, dann gehört das in die Öffentlichkeit.
Absolut. Ich gehe auch mal aus der journalistischen Logik und einer kleinen Portion Erfahrung davon aus, dass die Kollegen, wenn denn weiterer politischer Sprengstoff drin enthalten gewesen wäre, das entweder wohl dosiert nachgeschoben hätten oder aber auf einen Schlag veröffentlicht haben. Insofern gehe ich davon aus, dass über weite Strecken das nichts mehr enthält. Nur sicher sein kann man natürlich nicht. Und da ist der Kontext, in dem diese ganzen Passagen gefallen sind, natürlich schon wichtig. Also ist zum Beispiel provoziert worden, ist er dahin getrieben worden? All das wissen wir nicht, weil wir die Szenen davor nicht kennen. Und zum Gesamtbild gehört das schon mit dazu, ohne irgendwas entschuldigen zu wollen.
Das wird ja wahrscheinlich tatsächlich noch aufgeklärt werden und wir werden sehen, was noch kommt. Faktum ist, die Wirkung hat es erzielt, nämlich es ist diese Regierung auseinandergegangen, nach der Entlassung des Innenministers und dem Rücktritt der anderen FPÖ-Minister ist jetzt eine Übergangsregierung in Kraft, also im Amt. Bundeskanzler Kurz macht also mit Experten weiter. Ob der Nationalrat da auch mitmacht, ist allerdings noch ungewiss.
Seit gestern hat Österreich eine neue Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Experten bereits angelobt. Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, Eckhard Ratz, übernimmt das Innenministerium. Die bisherige Chefin der Austro-Control, Valerie Hackl, steuert das Infrastrukturministerium. Neuer Verteidigungsminister ist der bisherige stellvertretende Generalstabschef Johann Luif. Und der ehemalige Sektionschef Walter Pöltner übernimmt das Sozialministerium. Unklar ist, für wie lange. Die Liste Jetzt will am Montag einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz einbringen. Wird der Antrag von SPÖ und FPÖ unterstützt, müsste der Bundespräsident einen neuen Kanzler suchen. Und dieser würde sich wiederum neue Minister suchen. Es wäre das erste Mal, dass eine Bundesregierung vom Nationalrat zu Fall gebracht würde. Und Österreich würde über viele Monate wohl ausschließlich von Experten regiert werden.
Herr Kalliner, den Misstrauensantrag wird es auf jeden Fall geben. Den wird die Liste jetzt einbringen. Die FPÖ, so wie es aussieht, wird mitgehen. Was würden Sie denn Ihrer Partei, der SPÖ, empfehlen? Soll sie auch den Misstrauensantrag unterstützen und Bundeskanzler Kurz stürzen? Oder soll sie ihn stützen, indem sie nicht mitgeht?
Ich glaube, die brauchen meine Empfehlung da nicht, aber...
Geben Sie es trotzdem.
Also, wenn ich noch in der Situation wäre, jetzt so Wahlkämpfe zu machen, wie das 2006 und 2 der Fall war, würde ich sagen, Sie müssen es jetzt machen. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, Sie haben sich schon sehr weit hinausgelehnt. Also würden Sie das jetzt am Montag nicht machen, dann würde ja eine Diskussion über die Durchsetzungskraft der Vorsitzenden sofort losgehen und über die Geschlossenheit würde sofort
weil
losgehen.
Weil die gleich zu Beginn gesagt hat, alle müssen zurücktreten.
Weil sie sich, genau, weil das ja sehr früh eine sehr frühe Festlegung war. Und das Zweite ist, glaube ich, es hat natürlich auch echte Risiken, weil natürlich der Kanzler dann darauf setzen würde, auf einen Mitleidseffekt und auf, sagen, ich bin eine stabile Kraft, die man wählen muss, was sicherlich eine gute Geschichte ist. Aber zum Conclusio, die Bilder, die ein Bundeskanzler hat, die sind in einem Wahlkampf unschätzbar. Man redet immer, das Programm der Parteien ist wichtig, mag schon sein, aber es ist immer die Person und es sind die Bilder, die Geschichten, die man erzählt. Und in der Situation, in der er jetzt ist, hat er eine singuläre, einen USB nachgerade. Er kann sich mit dem Papst treffen, er kann beim EU-Rat über den Brexit verhandeln, er kann sozusagen die gesamten Insignien der Macht, den Ballhausplatz sozusagen nutzen und steht damit über allen anderen, über den freiheitlichen Klubobmann, der roten Klubobfrau, der Pilz-Klubobfrau und so weiter.
Und das kann ihm die SPÖ als Opposition nicht
aus der Hand schlagen. Und das kann sie ihm aus der Hand schlagen. So, und jetzt müssen die natürlich sozusagen das Risiko abwägen, Mitleid und sozusagen, weil man darf nicht vergessen, Kurz ist in der Bevölkerung für einen Bundeskanzler sehr beliebt, auch weit über die Kernwählerschichten der ÖVP hinaus. Das heißt, damit ist ein Risiko verbunden, ein politisches. Aber sozusagen, wie heißt es so schön, no risk, no fun. Ja, also man muss einmal was Neues probieren. Und wenn man in der Lage ist, sozusagen, werden halt hier die Karten neu gemischt. Und
man kann ihm das aus der Hand schlagen, aber ob die Kraft, die man dem Kurz dann nimmt, der SPÖ zuwächst, das ist sehr
völlig ungewiss. Ich sage, völlig ungewiss.
Ja. Da ist ja eins der Risiken, dass man dann sagt, aha, jetzt macht die SPÖ doch mit der FPÖ gemeinsam.
Natürlich, auch das Argument wird kommen.
Auch wird
das
natürlich Argument auch wird tendenziell
der Fall sein. Aber darf ich sagen, das ist ja das, was mir ein bisschen die Sorge macht, jetzt abgesehen von, wie gesagt, keine Krise, das, was mir Sorge macht, ist diese Gesprächsrunde. Herr Mölzer hat es ganz am Anfang angesprochen. Ich denke mal, jetzt kommen dann diese Wahlen und wer will dann mit wem regieren?
Ja, das ist eine andere Frage.
Der Kurz sagt mit der FPÖ, die kann es nicht, die Kleinen sind zu klein. Mit der SPÖ will er nicht, die SPÖ will mit den Freiheitlichen auf gar keinen Fall. Wie man jetzt das Gefühl hat, wollen sie eigentlich mit der ÖVP auch nicht. Also das, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, da kommt so ein Deadlock raus danach. Und wenn du da Pech hast und die Wähler lassen sich hier andere europäische Länder nicht zwingen, dass sie da sozusagen die Mehrheiten so stark verändern. Und ich finde, das ist aber
das wie sehen Sie es denn für
was die können müssen, miteinander reden.
Ja, das bleiben wir aber trotzdem
beim Montag festgelegt.
Naja, das Vertrauen ist so nachhaltig zerstört und gestört gegenüber Kurz, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die 51 FPÖ-Abgeordneten im Parlament dem das Vertrauen aussprechen. Das ist fast unvorstellbar. Natürlich gibt es Überlegungen, eben taktische, dass man sagt, naja, wir wollen die Brücken nicht alle abbrechen, wo womöglich gibt es ein Revival, ne? Ja, so wie 2002 und so weiter. Ne? Ja. Das mag es geben. Nur ich glaube, der Minderheits- der Misstrauensantrag, der in der Verfassung eben vorgesehen ist, keine Staatskrise, ist normal unsere Verfassung, die so wunderschön ist, wie der Herr Bundespräsident gesagt hat, ne? sieht das vor. Und warum soll das nicht passieren? Ich weiß nicht, ob der Mitleidseffekt über 4 Monate dann anhält, dass die Mutter am Land so weinen, dass der kleine Kurz so schlecht behandelt wird, das glaube ich nicht.
Aber wir haben natürlich eine Tendenz im Augenblick, wo in Finnland mit 18% die SPD die Sozialdemokratie gewinnt. Wir haben jetzt erste Europawahlergebnisse in Holland heute Abend. Auch der Wahlsieger Sozialdemokrat mit 18%. Das heißt, eine Parteienlandschaft, die zerfasert und die immer kleiner wird und die zu immer größeren Konsensclustern zusammengeschlossen werden muss und damit wieder neue Frustrationen erzeugt. Und auf europäischer Ebene hat der Manfred Weber 3 Monate vor der Europawahl sich von Orban getrennt mit dem Erfolg, dass alle, die ihn immer dafür kritisiert haben, gesagt haben, seht ihr, wir hatten recht. Und er im eigenen Lager auch sehr viele Kritiker hat und der Orban ihn nicht mehr unterstützen wird. Kurz wird nach der Wahl auch unter dem Problem leiden, dass die SPÖ mit ihm nicht will und die FPÖ ihn auch möglicherweise verstößt. Das heißt, das Zusammenhalten von Volksparteiblöcken, von Lagern, hat keiner mehr im Blick, sondern jeder guckt nur noch auf sich.
Aber das ist ja eigentlich unabhängig davon, ob jetzt eine reine Expertenregierung verfassungsgemäß eingesetzt wird, wenn dieser Misstrauensantrag durchgeht oder ob er mit diesem Expertenkabinett weiterregiert. Oder meinen Sie, ein Grund, so quasi hinterher Konsensfähigkeit zu erhalten, ist ein wesentliches Argument, dem jetzt nicht zuzustimmen?
Na, er hätte mit einer modifizierten FPÖ-ÖVP-Regierung den Block der bürgerlichen, der rechten Wähler einigermaßen zusammengehalten mit all den Fraktionen.
Gut, aber der Zug ist abgefahren. Jetzt geht es nur noch um die Frage, ob das Übergangskabinett auch
bleiben kann. Und das Übergangskabinett ist aus meiner Sicht eine Art Neutrum. Also egal, wie es sich zusammensetzt, wird man erst mal gucken müssen, welches charakterliche Profil die einzelnen Protagonisten haben werden. Da wird die Zeit nicht reichen, sich zu profilieren bis zu den Wahlen.
Hat ja der Bundeskanzler heute den Klubobleuten im Parlament ein Angebot gemacht, das man vielleicht schon auch spektakulär finden kann, nämlich, dass die Klubobleute auch der Opposition, alle Klubobleute bei allen Ministerratssitzungen dabei sein können, damit so eine Transparenz- und Kontrollmöglichkeit herrscht. Da wird es dann schwer, oder, zu sagen,
wer jemals bei einer Ministerratssitzung war, das Masterkontrolle dort.
Ich finde es überhaupt nicht schwer nach der Reihe. Also zum einen, ich betrachte diese Übergangsregierung als eine türkis-türkise Alleinregierung de facto, die auch den Kanzler Kurz weiterhin stützen soll. Das angesprochene Angebot, dass sie dann in Zukunft die Oppositionsparteien bei den Ministerratssitzungen dabei sind, ist insofern ein bisschen lächerlich, weil gleichzeitig ja auch gesagt wird, dass keine langfristigen Entscheidungen und Beschlüsse mehr fallen werden. Wir haben es, obwohl wir den Wahltermin noch nicht fixiert wissen, vielleicht 3 Monate, wo so eine Expertenregierung mit besten Köpfen, mit jemandem Unabhängigen, der das leitet, viel, viel besser aufgestellt wäre, als jetzt eben den Kanzler Kurz hier weiter im Amt zu halten, der mit einer 120-Mann-PR-Armee genau diese 3 Monate nutzen wird. Ich sage deshalb wird, weil er auch schon in seiner ersten Rede in wirklich dieser Krisensituation, wo alle gewartet haben, was passiert da jetzt, diese auch zu Wahlkampfzwecken gleich missbraucht hat. Dass er dann auch zugesagt hat, dass man nämlich die Untersuchungsausschüsse nach der Wahl fortsetzt, ist insofern eine Farce aus meiner Sicht, weil A ist die Einsetzung der Untersuchungsausschüsse ein Minderheitenrecht, da brauche ich den Kanzler nicht dafür. Und zweitens deutet es darauf hin, dass er ja fest davon überzeugt ist, dann wieder auch Kanzler zu werden, so dass er hier auch ganz großzügig und nobel verspricht, dass es eben dann auch diese Aufklärung geben wird. Wohlbemerkt von Dingen, die in der Regierungszeit passiert sind, unter seiner Kanzlerschaft. Also ihn da wirklich aus der Verantwortung zu lassen und so zu tun, als hätte er nicht selber sozusagen sehr viel dazu beigetragen und wäre nicht selbst der Master of Disaster schlechthin
in dieser Regierung. Interessant dabei ist ja, dass er sehr stark gestützt wird vom Bundespräsidenten, der auch sehr eigentlich ziemlich deutlich zu erkennen gegeben hat, dass er sich wünschen würde, dass der Misstrauensantrag nicht kommt oder nicht durchgeht, weil er findet, dass das jetzt die stabile Sache ist. Der war ja immerhin lange Parteivorsitzender der Grünen, ihrer Partei. Finden Sie, dass er da irgendwie seine Befugnisse überschritten hat, als Bundespräsident, seine Neutralität?
Nein, keinesfalls. Also keinesfalls. Also ich denke,
aber stört Sie das als Grüne, dass der grüne Bundespräsident den schwarzen Kanzler
steht? Ich bin sehr froh und ich würde ihn jetzt nicht als grünen Bundespräsidenten bezeichnen, sondern er ist von einer breiten Mehrheit getragen, die keinesfalls sozusagen nur grüne Wähler und Wählerinnen beinhaltet. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist seine Aufgabe, Verantwortung und Pflicht, in genau so einer Krisensituation auch entsprechend zu navigieren und zu schauen, welche Vorschläge liegen am Tisch. Und dieser Vorschlag einer Übergangsregierung, schon gar nicht mit den entsprechenden Personen, die wir jetzt kennen, kam ja nicht von ihm, sondern vom Bundeskanzler selber. Das heißt, da muss man schon noch mal unterscheiden, was er sozusagen als seine Pflicht wahrnimmt und wie er versucht, hier natürlich auch diese Krise jetzt in den Griff zu bekommen, gemeinsam eben
aber
mit den Akteuren,
auf meine
die noch...
Frage eigentlich nicht eingegangen. Er hat ja ganz deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass diese Regierung weitermacht und nicht die auch noch einmal so quasi mit dem Misstrauensvotum aus dem Amt gekippt wird und die nächste kommt. Das war ja relativ eindeutig von ihm.
Ich kann nicht vorwegnehmen, was am Montag passieren wird. Wir sitzen nicht im Nationalrat. Wir würden einen Misstrauensantrag unterstützen. Das ist das eine. Ich würde mir mehr Klarheit wünschen von der SPÖ. Mhm. Ich sehe einen Widerspruch bei der FPÖ, die auf der einen Seite sagt, Herr Mölzer, Sie haben es vorher wiederholt, diese Regierung hätte gar nicht aufgelöst werden müssen, wenn Strache geht. Auf der anderen Seite sprechen Sie hier von gänzlich fehlendem Vertrauen. Also da sind wir schon klar in unserer Meinung. Meinung, wir werden sehen, ob diese Übergangsregierung hält. Wir haben hier keinerlei Garantie, wie lange sie halten würde. Unser Vorschlag war, hier einen unabhängigen sozusagen Experten reinzusetzen, anstatt eben den Bundeskanzler weiterhin auch hier irgendwo zu schützen
für 3 Monate. Eine der Überlegungen, eine der politischen Einschätzungen, die stehen, die jetzt hinter diesem Scheitern der Regierung in Österreich und dem Verlassen der Regierung durch die FPÖ ist, dass das Auswirkungen auf die Europawahl haben könnte. Es gab ja lange Zeit in diesem Europawahlkampf die große Befürchtung, dass unter dem Titel Schicksalswahl die rechtspopulistischen Parteien in Europa mehr oder weniger die Macht ergreifen könnten. Wenn man sich das genauer anschaut, nämlich zum Beispiel beim Abstimmungsverhalten dieser rechtspopulistischen Fraktionen, dann sieht man, dass möglicherweise das gar nicht das größte Problem ist, dass die Rechten in Österreich haben, in Europa haben, dass in Österreich die FPÖ aus der Regierung ausgeschieden ist.
Als FPÖ-Chef verfolgte Heinz-Christian Strache einen ehrgeizigen Plan. Eine gemeinsame Fraktion aller rechten und rechtspopulistischen Parteien im Europäischen Parlament. Damit wollte er den Einfluss der Nationalstaaten in der EU stärken und die Mehrheit von Christ- und Sozialdemokraten brechen. Mit Straches Sturz verlieren Europas Rechtsparteien eine ihrer treibenden Kräfte. Von einem vereinten rechten Block kann aber ohnehin keine Rede sein, wie eine Datenanalyse der Rechercheplattform Addendum zeigt. Die in 3 Fraktionen zersplitterte Rechte stimmte selbst bei ihren Kernthemen wie Migration und Asylpolitik meist für verschiedene Vorschläge. Das größte Problem der Rechten ist also auch nach der Affäre um Strache ihre mangelnde Geschlossenheit.
Herr Mölzer, Sie waren ja selber im EU-Parlament. Warum ist das so? Warum fällt es den Mitgliedern dieser Fraktionen, die sich ja gebildet haben, unter den Rechten oder Rechtspopulistischen, wie immer man sagen will, warum fällt es denen so schwer, gemeinsame Politik zu machen?
Naja, da muss man mal zuerst sehen, dass diese rechten oder nationalen oder nationalistischen Parteien natürlich die Erben der Antagonismen der europäischen Völker sind, einer tausendjährigen Geschichte, die voll von gegenseitigen Konflikten und Kriegen ist. Ne? Ja, da lacht die Frau Grüne. Da muss ich wirklich traurig, wirklich traurig sein. Ein bisschen Geschichtsbewusstsein, Frau Kollegin, wäre ganz gut. Ne? Das ist einmal, da gibt es viele Gegensätze zwischen Polen und Deutschen, zwischen Tschechen und Österreich, das wissen wir, da gibt es Hypotheken, historische Sonderzahl, die Benesch-Dekrete und, schon gehört einmal. Ja? Und das ist natürlich schwer zu überwinden. Auf der anderen Seite, diese 3 Fraktionen gibt es wegen der Engländer. Wenn die Briten jetzt rausfallen, die Briten tragen 2 rechte Fraktionen, ne? Die Tories eine und die UKIP eine. Ne? Wenn die rausfallen, dann kommt die große rechte Fraktion, das ist ziemlich
dann sicher. Kommt die eine. Herr Schuler, ist es interessanterweise ist es auch ein bisschen so ein Angstnarrativ, das die Gegner der Rechtspopulisten aufgebaut haben, dass das so die große Bedrohung wird, die es aber eigentlich nicht gibt, weil die ja sehr disparat sind?
Welche Blöcke sich nach der Wahl zusammenschließen, das wird man sehen. Das kann schon massiver werden, als man denkt. Also selbst die anderen etablierten Parteien in Europa gehen davon aus, dass der rechtskonservative nationale Block etwa 20 plus X bekommen wird. Nun gibt es den tollen Trick, dass man sagt, wir werden bei der Europawahl, wollen wir uns nicht an der letzten Wahl messen lassen, sondern an den Umfragen vorher. Und wenn man die Umfragen ein bisschen runterdrückt, das ist die schlechteste, überbietet man noch, dann hat man hinterher ein gutes Ergebnis. Aber die ersten
das passiert immer.
Das ist eine gute Methode, um durch niedrige Erwartungen die dann selbst zu übertreffen. Aber die ersten Umfragen seit Auftauchen des Videos haben keine signifikante Bewegung in keinem Land gezeigt. In Deutschland nicht. In Holland hat Thierry Baudet 11-12%, glaube ich, geholt, wenn die Hochrechnungen stimmen. In Großbritannien, was ja dann doch noch teilnimmt, ist Farage auf dem Höhenflug. Also ich sehe nicht, dass das wirklich maßgeblich beeinflusst, zumal die Lage so polarisiert ist, dass, glaube ich, eher die Hoffnungen der Nicht-Populisten das Thema beherrschen, die einfach denken, dieses Video wäre ein Game-Changer. Und ich glaube, diese Hoffnung wird enttäuscht werden.
Sie sind ja immerhin, Sie haben ja so quasi auch ein Umfrageinstitut irgendwie in einem Einflussbereich. Glauben Sie, dass das jetzt in Österreich, bleiben wir in Österreich, dass die FPÖ in ihren Aussichten für das Ergebnis bei der Europawahl am kommenden Sonntag einen starken Dämpfer durch diese Ibiza-Affäre erfahren wird? Oder wird das jetzt erst recht wirksam sein?
Also, ich bin davon überzeugt, dass es einen Dämpfer geben wird, nämlich im Hinblick auf die Umfragen, die bis vor diesem Ibiza-Video wir gemacht haben. Wir haben doch einen ordentlichen Zuwachs für die Freiheitlichen gesehen. Allerdings für die ÖVP und die SPÖ auch, weil ja sehr viele Kleinparteien, die beim letzten Mal kandidiert haben, rausfallen und die Grünen wahrscheinlich verlieren werden. Also gemessen an den Erwartungen, die man hätte haben können, ohne Ibiza da dort, ja, werden sie sicher zurückgehen. Gemessen am letzten Wahlergebnis, wo sie ja knapp unter 20 waren, wird man sehen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Freiheitlichen für österreichische Verhältnisse eine normale Partei wurden. Sie haben eine Stammwählerschaft. Sie haben eine Wählerschaft, die sehr überzeugt ist, die Freiheitlichen zu wählen. Also am meisten interessanterweise sogar. Ja. Das heißt, die Bindung an einer sogenannten Stammgruppe ist ihnen gelungen.
Sich nicht erschüttern, glauben Sie,
und davon glauben wir, wie gesagt, ich kenne noch keine neue Studie, aber was wir bisher gesehen haben, die werden sich wohl schwer erschüttern lassen. Die wirkliche Unsicherheit ist die Frage, gehen die zur Wahl jetzt dieses Mal bei der Europawahl oder nicht?
Und ja? Was zu erkennen sind, wir haben mit dem Meinungsforschungsinstitut INSA einen Verbund europäischer Umfragen gestartet. Was man erkennen kann, ist, dass die frustrierten Wähler sich auf Kleinstparteien verteilen.
Genau, aber die haben wir also momentan nicht.
Dass selbst Satireparteien in 2-3% höhere kommen und die sonstigen auf 10%.
Also, ich glaube, da müssen alle froh sein, dass jetzt sowas nicht antritt oder dass es keinen Stronach gibt, der da jetzt Lust hat, sein Geld auszuschmeißen. Daher haben wir solche alternativen Spaßparteien momentan nicht. Es wird sich daher vielleicht entladen in einer Abstinenz. Wir wissen es aber nicht.
Dass eher die Wahlbeteiligung nochmal sinkt.
Aber das Interessante ist, wir haben bis vor 2 Wochen gemessen, dass eigentlich mehr Leute als bei der letzten Europawahl sagen, sie gehen ganz, ganz sicher zur Wahl. Das hat uns überrascht, 5 Prozentpunkte mehr. Werden wir sehen, ob die das jetzt dann machen angesichts dieses ganzen
Wie würden Sie das interpretieren? Heißt das, dass diese jetzt erst recht Sache verfangen hat oder war das schon vorher so?
Ich glaube, was man schon sehen muss, warum der Coup von Schüssel 2002 wahrscheinlich nicht wiederholbar ist für Kurz ist. Die Freiheitlichen sind heute eine andere Partei geworden. Die Freiheitlichen haben sich nicht gespalten, sondern wie gesagt, Kickl und Hofer haben wirklich am Tag umgedreht auf vollen Oppositionsmodus und schaffen es, also die Funktionäre jedenfalls geschlossen zu halten. Es gibt de facto keine nennenswerten Kräfte, die da sagen...
Die werden nicht zerbröseln. Also.
Die zerbröseln eben jetzt sichtbar nicht. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Signal an diese, nennen wir es jetzt einmal, Kernwähler, ja, dass man sagt, und man darf nicht vergessen, die Leute haben auch so ein bisschen ein Gerechtigkeitsempfinden. Man hat da diesen Strache gesehen, über den man sich wirklich entsetzt zeigt. Aber die Leute sagen dann, ja, aber was kann denn der Hofer dafür oder so, ja. Man darf nicht vergessen, auch die Person des Hofer. Ich meine, wenn man überlegt, wie viele Leute denn schon mal gewählt haben bei einer Präsidentenwahl, zugegeben in einer völlig anderen Lage, aber auch im Sinne dieses Lagerwahlkampfs. Am Land hat man sozusagen aus der konservativen Wählerschicht den Hofer gewählt, in den Städten überall den Van der Bellen gewählt, also auch konservative Leute. Das heißt aber, da war schon einmal eine Stimme für Hofer da. Das heißt, der hat eine relativ hohe Akzeptanz als Person in seiner Weichheit. Ja?
Also ein paar Dinge. Also zum einen, der Minister Hofer war Infrastrukturminister. Diese ganzen Abmachungen, Korruptionsanbahnungen hätten ja auch sein Ressort betroffen. Der Herr Wilimski, Spitzenkandidat der FPÖ, ja, ist Generalsekretär. Auch hier gilt es zu fragen, inwiefern hat dieser nichts gewusst von eventuellen Geldflüssen oder eben von diesen ganzen Gesprächen, die hier im Hintergrund
geführt sind. Und alle Grünen belästigen
Damen. Dritte Sache auch, Herr Mölzer, wenn Sie es nicht aushalten, wenn sich Frauen zu Wort melden, sondern ihre Präpotenz raushängen lassen. Ja. Die dritte Sache ist, es ist schon interessant, wie sich jetzt nämlich die anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa verhalten. Kaczynski in Polen, dort wird im Herbst gewählt, ist wie gelähmt, hat nichts dazu gesagt. Orban in Ungarn, auf den sich ja Strache beruft in diesem Video in Bezug auf die Medienlandschaft, hat gemeint, das ist eine rein österreichische Angelegenheit. Ich bin der Meinung, dass diese Allianz, die hier geschnürt worden ist, jetzt natürlich ein wenig in der Luft hängt, das ist das eine. Und zum anderen aber festzuhalten ist, dass wer Alternativen sieht in den Rechtspopulisten wie einem Kurz oder einem Weber, dann genau einen Strache, Salvini oder Orban bekommt. Also da tut sich jetzt gerade im Moment einiges. Wir werden auch sehen, wie sich das auswirkt auf die EU-Wahl. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen jetzt in Österreich nicht verunsichert und alle nur empört sind, sondern eigentlich von der Politik genau das Gegenteil einfordern, nämlich, dass sie für saubere Politik steht, für saubere Umwelt. Auch das ist uns Grünen enorm wichtig. Und ich glaube, dass es mobilisierend wirkt für die Menschen, die sich ein anderes Österreich, ein anderes Europa wünschen.
Wir werden das in wenigen Tagen wissen, denn am kommenden Sonntag, am 26. Mai, ist diese Europawahl. Nächste Woche können wir darüber leider nicht reden, weil nächste Woche gibt es keinen Talk im Hangar. Aber in 2 Wochen sehen wir uns hoffentlich wieder beim Talk im Hangar 7. Bis dahin für heute einen schönen Abend.